Ein alter Pfarrer lag schwer krank und mit großen Schmerzen ans Bett gefesselt, da nieder und keiner wusste, ob er das nochmal überhaupt überstehen wird mit dieser Krankheit. Und da kommt ein junger Vikar, einer von seinen Schülern vielleicht, und mit bester Absicht wollte er ihn besuchen und ihm Trost spenden und sich ihm zuwenden und sagt dann so ganz einfach zu ihm: Wen Gott liebt, den züchtigt er. Schon sehr zutreffend, ja. Aber der alte Pfarrer meinte so richtig spontan, wie er noch war: Aber ich wünschte mir, dass Gott auch mal wieder einen anderen Menschen liebt. Also wir merken schon, so mit so flotten, platten Sprüchen kommt man in Krankheitsnöten nicht sehr weit. Es ist auch nicht sehr angebracht, da Kranke mit irgendwelchen Plattitüden abzuspeisen, mit irgendwelchen vorschnellen Aussagen zu vertrösten. Ich glaube, dass wir das Thema Krankheit sehr viel sensibler anpacken müssen. Und wir werden heute auch mal diesen Versuch machen, ausgehend von einer Episode aus der Apostelgeschichte, dieses Thema Krankheit mal etwas tiefer zu beleuchten, wie es sonst normalerweise gemacht wird. Und ich freue mich sehr, dass diese Gemeinde in Jerusalem damals, die wir ja in den Predigten jetzt etwas näher betrachten werden, durchaus gut und ohne Berührungsängste mit dem Thema Krankheit umgehen konnte. Die wussten, was mit anzufangen, was man macht, wenn Menschen krank geworden sind, nämlich diese Menschen zu Jesus bringen. Und das werden wir jetzt anhand dieser Predigt heute mal versuchen darzulegen, wie das denn heute konkret aussehen könnte, in gesunden und in kranken Tagen mit Jesus zu leben. Wir möchten den Predigtext heute mal anhand eines Videos kurz versuchen darzustellen. Da wird also die Predigtext gesprochen und parallel dazu, da wird was gespielt. Der am Anfang auftritt, ist der Lukas, der Arzt Lukas, und wird beschrieben, wie er das nun damals erlebt hat in der Apostelgeschichte. Es ist ein bisschen dunkles Video, aber vielleicht mit großer Konzentration kann man das hören, wenn die Lichter vorne aus sind sowieso. Und hören ist ja nicht von der Helligkeit abhängig. Bitteschön.
Währenddessen wirken die Apostel viele übernatürliche Zeichen und Wunder unter dem Volk. Und die Gläubigen kamen regelmäßig zur Säulenhalle Salomos im Tempel. Die übrigen wagten nicht, sich ihnen anzuschließen, obwohl ihr guter Ruf wirklich beachtlich war. Aber dennoch, immer mehr Menschen glaubten und wurden zum Herrn gebracht. Sie vergrößerten die Gemeinde. Das Werk der Apostel hatte zur Folge, dass man die Kranken auf Betten und Matten auf die Straße trug, damit Petrus Schatten auf sie fiele, wenn er vorüberging. Scharenweise strömten die Menschen aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem und brachten ihre Kranken und von bösen Geistern Besessene, die alle geheilt wurden.
Schon bemerkenswert, oder? Dass allein der Schatten, der auf einen kranken Menschen fiel, ausreichte, dass dieser Mensch gesund geworden ist. Also sehr bemerkenswert, was für eine Kraft Jesus da an den Tag legte, ohne dass da irgendwo ein großes Brimborium drum gemacht wurde, ohne dass es groß spektakulär ausgeschlachtet wurde, einfach und schlicht, und Menschen wurden gesund. Da zeigt sich, dass Jesus nicht nur der Herr der gesunden Tage ist, sondern wenn er Herr der Gemeinde ist, dann gilt das durchaus auch für kranke Tage. Jesus hat Macht auch darüber, und wir werden das heute mal diesem Thema versuchen auseinanderzusetzen. Wie gesagt, etwas in der Tiefe. Wir werden es in drei Schritten tun. Zuerst mal werden wir im ersten Schritt ein paar Hintergründe von Krankheiten überhaupt mal versuchen zu betrachten. Im zweiten Schritt werden wir die Rolle der Gemeinde untersuchen, was jeder Einzelne hier beitragen kann in diesem Prozess eines Kranken. Und dann schließlich werden wir Gottes Versprechen an kranke Menschen im dritten Teil betrachten. Wir werden es deswegen so ausführlich tun, weil heute gerade auch im christlichen Umfeld wirklich sehr viel Unsinn verbreitet wird über Kranke und Krankenheilungen und so weiter, dass wir da durchaus mal auch ein bisschen tiefer bohren müssen und uns nicht mit irgendwelchen schnellen Aussagen zufrieden geben dürfen. Zum ersten Punkt, was hinter Krankheiten stecken kann. Ein paar Hintergründe von Krankheiten. Zunächst einmal ganz eindeutig klar ist, dass die globale Ursache, dass es überhaupt Krankheiten gibt, liegt im Sündenfall. Im Paradies damals bei Adam und Eva, da gab es keine Krankheit. Denen wurde auch versprochen, sie haben ein ewiges Leben, wenn sie nicht von dieser Frucht nehmen. Ein ewiges Leben in Gesundheit. Krankheit ist keine Erfindung Gottes, die im Paradies schon angelegt worden wäre. Adolf Stadler, ein ganz hervorragender Theologe des letzten Jahrhunderts, er hat den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn er schreibt, das Krankwerden ist der Anfang zum Sterben. Und er fährt weiter fort und analysiert das Ganze noch. Zwischen unserem Sterben und dem Sündigen besteht ein bestimmter Zusammenhang. Dann ganz eindeutig klar, im Paradies ist die Krankheit erst aufgetreten, als sich Adam und Eva gegen Gottes Gebot versündigt haben, von dieser Frucht verbotenerweise genommen haben. Dann hat die Krankheit ihren Lauf genommen, die dann schließlich auch im Tod dieser Menschen, der Menschheit überhaupt, sein Ziel findet. Aber das heißt nun auf keinen Fall, und das müssen wir sehr deutlich und auch fein unterscheiden, dass Krankheit immer eine Strafe Gottes auf unsere Schuld hin ist. In jedem einzelnen Fall. Viel zu schnell wäre dieses Urteil und viel zu groß auch das Unheil, das mit solch einem Satz ausgedrückt würde. Weil du krank bist, zeigt, dass du bist schuldig geworden an irgendeiner Sache. Das stimmt so nicht. Stadler stellt hier vielmehr fest, dass es am Anfang, als Gott die Welt gemacht hat, keine Krankheit und keinen Tod gegeben hat. Erst durch die Schuld von Adam und Eva wurde dieser paradiesische Zustand beendet. Das ist die Auswirkung von Sünde. Und erst dann mussten die Lebewesen und damit auch die Menschen sterben. Und jede Krankheit weist nun auf die Endlichkeit und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens hin. Und das verdanken wir der Sünde. Hinsichtlich einer speziellen Erkrankung, die einen Menschen getroffen hat, in dem einzelnen Fall, muss aber jetzt jedes Mal fein unterschieden werden, was die verschiedenen Ursachen von Krankheiten sein können. Zum Beispiel gibt es ganz natürliche Ursachen. Wenn Sie von einem Hund gebissen werden, sind Sie im Bein verletzt. Das ist nichts Dämonisches, das war ein Hund. Oder wenn Sie das Bein brechen, bei einem Skiunfall, da war auch kein Dämon im Spiel. Oder eine Virusinfektion. Natürliche Ursachen, die aus medizinischer Sicht eindeutig nachzuweisen sind. Und da macht es auch nicht viel Sinn zu überlegen, warum gerade auch mich das erwischt. Und nicht den Nachbarn, der es vielleicht noch mehr verdient hätte, von einem Hund angefallen zu werden. Natürliche Ursache. Und doch steckt da noch eine Dimension dahinter. Denn wenn ich davon ausgehe, dass Gott der Herr über mein Leben ist, dann ist er auch der Herr über Gesundheit und die Krankheit meines Lebens. Ich bin also seinem Einfluss nicht entzogen, selbst wenn ich krank bin. Also kann und darf ich mich mit allen Fragen auch bezüglich einer Erkrankung an ihn wenden. Jesus ist immer die richtige Anlaufstelle, ob er eine Antwort für meine Fragen hat, hinsichtlich auch meiner tieferen Ursachen dieser Erkrankung. Und eine Antwort könnte jetzt auf drei verschiedenen Ebenen gefunden werden. Und auch die müssen wir fein säuberlich auseinanderhalten und dürfen hier nichts verschwimmen lassen. Die erste Ursache ist tatsächlich menschliches Verschulden. Es gibt tatsächlich einen Zusammenhang in einzelnen Fällen zwischen Sünde und einer Erkrankung. Zum Beispiel, Jesus sagt eindeutig, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Aber wer sich nun wieder dieses Gebot permanent seinen Sorgen hingibt, wie das denn alles werden wird, dann braucht er sich nicht zu wundern, wenn es ihm wirklich sprichwörtlich, buchstäblich auf den Magen schlägt. Oder Magengeschwüre zur Folge hat. Weil Jesus ganz anders gesagt hat. Und wenn ich meine, es besser zu wissen als Jesus, ist das durchaus eine Konsequenz. Oder wenn ich weiß, Jesus gebietet mir, mit meinen Feinden Frieden zu stiften, aber ich halte in der Unversöhnlichkeit fest, bin nachtragend oder pflege Bitterkeit und bin nicht bereit, auf die zuzugehen und mich von dieser Sache da mal zu befreien zu lassen, sondern bleibe da ständig auf Kriegsfuß mit diesen Leuten, braucht es mich nicht zu wundern, wenn mir das buchstäblich, sprichwörtlich, an die Nieren geht. Ich lebe gegen das Gebot von Jesus. Oder wenn ich mir keine Ruhe gönne, die Ruhezeiten nicht einhalte, die eben schon für die Schöpfung angelegt worden waren, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn mich irgendwelche Stresssymptome überfallen und ich damit nicht mehr klarkomme. Oder wenn ich mich dem Ehrgeiz hingebe oder dem Geiz überhaupt oder der Raffgier, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn ich von entsprechenden Krankheiten heimgesucht werde. Oder wenn ich an Unzufriedenheit leide, nicht im Frieden mit Gott lebe. Auch dann können Krankheiten eine Folge sein. Oder Geltungssucht oder Unentbehrlichkeit oder ein ungesunder Lebensstil. Wenn ich nicht berücksichtige, dass Jesus auch der Herr über meinen Körper, meinen Leib ist, der entsprechend auch zu pflegen gilt, sondern ich lasse meinen Körper einfach vergammeln, ich bin schlampig im Umgang mit ihm, brauche ich mich nicht zu wundern durch unausgewogene Ernährung oder schlechte Körperpflege, nichts mehr Zähne putzen, dass da Karies rankommt. Das ist auch kein Dämon. Mangelnde Bewegung, all das sind Dinge, die eindeutig von Jesus festgelegt sind, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Und wenn ich mich dagegen entscheide, dann hat Gott die Freiheit, mich mit den entsprechenden Konsequenzen auch in Berührung zu bringen. Also es gibt durchaus einen Zusammenhang zwischen menschlichem Verschulden und der Erkrankung. Es gibt dann als zweite Ebene auch den Einfluss des Teufels auf Gesundheit. Aber das ist in seltenen Fällen wirklich der Fall. Zum Beispiel im Zusammenhang von okkulten Praktiken. Wenn Menschen sich jetzt aus irgendeiner Stimmung heraus mit der Wahrsagerei beschäftigt haben, Karten legen ließen oder Tische rücken oder spiritistischen Sitzungen teilgenommen haben, dann können Folgen tatsächlich Krankheiten sein. Das gibt es. Schlafstörungen oder psychische Probleme, Depressionen, Wahnvorstellungen, Erscheinungen oder Suizidgedanken können die Folge sein. Das heißt aber nicht, dass jede Depression immer darauf hinweist, dass da mal was passiert war im Blick auf okkulte Praktiken. Viel zu schnell dieser Rückschluss. Aber es gibt solche Fälle. Allerdings sind diese selten. Und es gibt zum Dritten, und das müssen wir auch deutlich betonen, es gibt Gottes Einfluss, den er durch Krankheiten wahrnimmt. Dass Gott Krankheiten als Instrument gebraucht, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Krankheiten von Gott. Zum Beispiel als Ermahnung zur Umkehr. Dass Gott mir sagt, durch eine Krankheit, so wie bisher, kannst du nicht weitermachen? Denk jetzt in der Stille darüber nach. Durch die Krankheit hast du ja mehr Gelegenheiten, jetzt Abstand zu gewinnen von dem normalen Trubel. Denk in der Stille darüber nach, wie du dein Leben in der Zukunft einrichten wirst. Es wäre doch ein Wahnsinn, diese Krankheit einfach wegbeten zu wollen. Wenn Gott mir diese Stille gibt, um mein Leben neu zu ordnen. Und ich sage, Gott, Krankheit ist nicht von dir, weg mit, befreie mich, heil mich. Krankheit als Gottes Einfluss ist durchaus auch ein Hinweis auf die Abhängigkeit von ihm. Die Stelle, die Eckhart vorgelesen hat, bei Paulus, ganz eindeutig, lass dir an meiner Gnade genügen. Du bist abhängig von mir und bleibst das auch. Ja, du bist wohl stolz auf deine Leistungen, mit denen du es auch wirklich weit gebracht hast. Aber ich will dir durch diese Krankheit in Erinnerung rufen, dass alles, was du hast, alles, was du geworden bist, auch an beruflicher Karriere erreicht hast, alles verdankst du mir. Gib mir die Ehre. Krankheiten können durchaus auch eine Bestätigung von Gottes Treue sein. Was Gott mir deutlich macht in einer Krankheitszeit, du bedeutest mir sehr viel. Das will ich dir jetzt in dieser kranken Zeit deutlich machen. Ich halte dir die Treue, auch wenn du im Moment am liebsten aus deiner Haut fahren würdest. Auf mich kannst du bauen, in guten wie in bösen Tagen. Und schließlich nimmt Gott gerne Krankheiten, um meine Lebenserfahrung zu vertiefen. das immer deutlich macht, das Leben ist viel zu schön, als dass man es nur so oberflächlich wahrnimmt. Wenn du jetzt krank im Bett liegst, nimmst du das Leben in einer ganz anderen Tiefe wahr. Nichts ist mehr selbstverständlich. Jetzt kannst du für Kleinigkeiten dankbar sein. Jetzt erst kannst du Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden. Was für eine Lektion Gottes steckt hier drin, in Krankheitszeiten, um für das Wesentliche dankbar zu sein. Anni, ich darf es erzählen. Anni hatte Geburtstag diese Woche und wir haben uns deswegen auch telefonisch unterhalten. Und Anni sagt mir im Telefon, ich bin dankbar, dass mir noch so gut geht. Und wer sie kennt und wer sie besucht, der weiß, dass sie tatsächlich nicht mehr Bäume ausreißen kann und keinen Sponsorenlauf vom Connection mitmachen kann. Also nicht mehr in dieser Rundenzeit von einer Tabea oder sowas. Aber Anni sagt, ich bin dankbar, dass es mir noch so gut geht. Da bekommt das Leben auf einmal eine Tiefe, eine Dankbarkeit für Kleinigkeiten, die in den gesunden Tagen so schnell selbstverständlich werden. Was für eine Lektion Gottes. Und bei vielen alten Menschen, die unter Gebrechen leiden, kommt diese Dankbarkeit zum Vorschein. Ich kenne aber auch andere, die an einem Rutsch am Nörgeln sind. Diese drei Ebenen gilt es sauber zu unterscheiden. Und alles gehört dazu. Und wir dürfen nicht dieser falschen Richtung verfallen, dass wir meinen, Krankheit, Gott will nur Gesundheit. Das wäre viel zu schnell. Und wir würden wesentliche Segnungen in unserem Leben leugnen, verhindern, wenn wir eine Krankheit wegbeten würden einfach. Da gibt es so ein paar Lehren. Ich habe da mal ein paar Sätze rausgeschrieben, da wird es mir manchmal schlecht dabei. Aber einen Satz oder zwei Sätze sind es von einer Gloria Copeland. Copeland gehört zu diesem Wohlstandsevangelium an, ist eine führende Vertreterin davon, Prosperity Gospel. Sie sagt, ich zitiere jetzt, wenn du dem Herrn, deinem Gott, dienst, dann wird er Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Es geht weiter. Dann wird keine Frau eine Fehlgeburt haben oder unfruchtbar sein. Das ist doch ein Wahnsinn. Nächstes Zitat, das sind jetzt mehr Sätze. Die sind von einem Pastor einer Gemeinde hier im Landkreis, die der Copeland-Bewegung, der Copeland-Lehre sehr nahe steht. Dieser Pastor sagt Folgendes. Wenn du Heilung brauchst, dann nimm sie in Anspruch. Gott will, dass du gesund bist. Er kann wenig tun mit Kaputten in der Gemeinde. Du kannst Menschen nicht sehr helfen, wenn du nur im Bett liegst. Er braucht Menschen, er braucht gesunde Menschen, gesunde Streiter. Gottes Wille ist dein Wohlergehen, dass es dir gut geht. Von Anfang an war es Gottes Plan, dass es deine Bestimmung ist, dass du auf einer hohen Ebene lebst, höher als alle Menschen deiner Nähe. Schauen Menschen auf dich und fragen dich, wieso geht es dir so gut? Gott will, dass wir geistig gesund sind und auf hohem Level sind, dass wir nicht deprimiert sind und nicht immer Sorgen machen, dass wir klar denken können. Wir sollen nicht arm sein auf dieser Erde. Arme Christen können nichts tun in dieser Erde. Arme Christen können niemandem helfen. Zitat Ende. Sie merken die Auswirkungen. Lesen Sie das mal vor, einem Menschen in einem Drittweltland. Nehmen Sie das mal für einen Krankenbesuch. Habe ich euch schon mal von Gundolf erzählt? Gundolf ist ein Mann, der ist wenige Jahre älter als ich, wohnt in Ludwigsburg, Karlshöhe, Ina könnten vielleicht kennen. Dieser Gundolf ist seit seiner Geburt spastisch gelähmt. Durch eine Sauerstoffunterversorgung wurden wesentliche Teile des Gehirnes nicht mit Sauerstoff versorgt und dadurch kam dann diese Krankheit. Gundolf ist schwerbehindert. Er bewegt sich nur sehr mühsam in seinem elektrischen Rollstuhl vorwärts. Er kann kaum seine Hände gebrauchen und es fällt ihm schwer, Laute in Worte zu formen. Aber im Kopf ist Gundolf zu wahren Meisterleistungen fähig. Er hat ein ausgesprochen fröhliches Gemüt, wie es bei gesunden Menschen selten zu finden ist. Und Gundolf sagt mir am Tisch Folgendes: Ich bin Gott dankbar für meine Behinderung, dass ich nicht laufen kann. Sonst wäre ich Gott davon gelaufen. Das hat Tiefgang. Das ist ein Mensch, der mit Gott im Frieden lebt, der von dieser Gnade Gottes lebt, die ihn auch in seiner Krankheit erreicht hat. Oder ich denke an Johanna, eine Frau aus Nordbaden in Plannendorf. Sie war durch eine Krankheit viele Jahre ihres Lebens bis zu ihrem Tod ans Bett gefesselt. Andrea und ich haben sie mal besucht. Und da erzählt sie uns bei diesem Besuch, wie sie ihre endlosen, einsamen Stunden im Gebet zubringt. Wie viel sie mit ihren Gebeten für Gottes Reich ausrichten konnte, werden wir wohl erst im Himmel erfahren. Aber Gott braucht nicht nur Gesunde, er braucht nicht nur Starke. Was für eine Irrlehre! Axel Kühner, seine Frau ist an Krebs gestorben, sagt Folgendes: Gelobt sei der Herr für raue Wege. Sie haben manchen Fuß vor dem Ausgleiten bewahrt und den Schritten einen festen Halt gegeben. Gelobt sei der Herr für raue Winde. Sie haben manches Lebensschiff heimgeweht, das sonst ins eigene Verderben gesegelt wäre. Und der wusste auch, wovon er schreibt. Hören wir auf mit diesem Schmarren, dass Krankheit jenseits von Gottes Einflussbereich wäre, dass Gott Krankheit nicht will. Was soll denn das? Es ist nicht richtig, Krankheiten einfach wegbeten zu wollen. Es stimmt einfach nicht, dass Gott nicht will, dass seine Kinder krank sind oder dass die Kranken einfach nicht genug Glauben haben, sonst hätte sie Gott bereits gesund gemacht. Gottes Einfluss hört nicht bei der Gesundheit auf. Auch kranke Menschen kann Gott auf eine wunderbare Art und Weise seine Gegenwart deutlich machen, ob sie nun gesund werden oder ob Gott ihnen hilft, in dieser Krankheit seine Treue zu erleben, wie Gott nicht von ihrem Krankenbett weicht. Natürlich berichtet die Bibel von Krankenheilungen. Wir haben es ja gesehen in der Apostelgeschichte. Das gibt es tatsächlich. Aber sie erwähnt ganz ehrlich auch die kranken Menschen, die nicht gesund geworden sind, auch in der Bibel, tatsächlich. Marcel Proust schreibt, und da steckt so viel Weisheit drin: Gelobt sei die Krankheit, denn die Kranken sind ihrer Seele näher als die Gesunden. Was für ein verkürztes Gottesbild. Wenn ich Gott nur für die Gesunden in Anspruch nehmen kann. Oder das Gottes Wirken bei Kranken nur auf die Heilung beziehe. Das ist doch so Schmalspurdenken. Das sind die Ursachen für Krankheit und die müssen wir alle sehen und es nicht nur auf einen bestimmten Teil reduzieren. Aber der zweite Teil, der soll uns auch beschäftigen. Was brauchen denn Kranke von der Gemeinde? Damals in der Apostelgeschichte wurden die Kranken zu Jesus gebracht, in Gestalt dieser Apostel, mit dem Wunsch, dass sie angerührt werden. Und das war auch eine sehr besondere Zeit damals in der Apostelgeschichte, wo Gott großen Wert darauf gelegt hat, deutlich zu machen: Leute, mein Reich nimmt Gestalt an in dieser Welt. Und als Beweis dafür, als sichtbares Zeichen, wurden Menschen in großer Zahl von Krankheiten geheilt. Ich möchte eine Geschichte lesen. Sie können sie hier vorne mitlesen. Markus 2, 1 bis 12. So ist bei Jesus passiert, wo sehr fein deutlich gemacht wird, was Kranke von der Gemeinde brauchen. Und nach einigen Tagen ging er, Jesus, nämlich wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett hinunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das hat er nicht mitgerechnet, ja. Das war auch nicht das Anliegen der vier Freunde. Aber das ist die Antwort von Jesus. Deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu einem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und der stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Was brauchen Kranke von einer Gemeinde? Was sind die Erwartungen und die Wünsche für uns, die Gesunden? Kranke brauchen Freunde, die wissen, dass Jesus alles kann. Diese vier damals haben ihn zu Jesus gebracht, im Wissen, wenn einer diesen gelähmten Freund anrühren kann, dann ist es Jesus. Wenn er bei einem Hilfe erfahren kann, dann nur dort. Das gibt Hoffnung, die richtige Adresse zu kennen, wo ich mich hinwenden kann mit dieser verfahrenen Situation. Zweitens, die Kranken brauchen Freunde, brauchen eine Gemeinde, die sie tragen können. Damals, diese vier haben ihren Freund buchstäblich getragen, auf seiner Matte, auf der er lag, bis hin zu Jesus getragen und dann ihn runtergelassen. Aber Kranke, die brauchen Leute, die sie tragen können, die nicht überfordert sind damit, die nicht peinlich berührt sind, wenn da gerade ihr Freund krank geworden ist, die sich nicht distanzieren davon. Ja, wenn er wieder gesund ist, dann können wir ihn wieder gebrauchen, dann kann er wieder helfen auf der Baustelle oder sonst irgendwas. Sie brauchen Freunde, die sie in der Krankheit aushalten können, tragen können, egal wie es dann auch schließlich ausgeht. Die Kranken brauchen Freunde, das Dritte, die sie zu Jesus bringen können, im Gebet. Die aus diesem Anliegen eines anderen Menschen ein eigenes Gebetsanliegen machen. Zum Vierten brauchen die Kranken in der Gemeinde Freunde, die anderen aufs Dach steigen. Im mehrfachen Sinn jetzt, ja. Freunde, denen der Kranke wichtig ist und nicht lästig. Die das ganz bewusst leben. Welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht? Freunde, die für mich eine Wegstrecke gemeinsam bewältigen, die Behördengänge übernehmen, die mit zu Arztbesuchen gehen, die Kinder betreuen, meinetwegen in der Zeit, die ganz bewusst mit praktischen Hilfen dastehen, die anderen nun wirklich aufs Dach steigen können, nur wegen mir. Auch wenn der Kranke es vielleicht nie mehr zurückzahlen kann, es nie mehr vergelten kann durch eine Gegenleistung, weil keiner weiß, ob er wieder gesund wird. Und Freunde, die sich trotzdem Mühe machen für ihren kranken Freund. Und es braucht Freunde, die wissen, wo Vergebung der Schuld zu kriegen ist. Freunde, die mit dem Kranken gemeinsam beten, wo auch dann Schuld offen zutage treten kann, dass sie vergeben werden kann. In aller Offenheit, die auch dieses Thema nicht ausklammern. Das sind Freunde, die Kranke brauchen können in ihrer Krankheitszeit. Kranke brauchen, dann ist das Zweite, sie brauchen die richtige Ansprechperson. Jakobus sagt Folgendes, ich zitiere jetzt Jakobus 5, 13 bis 16, wo eine ganz praktische Anweisung gegeben wird, wie Kranke in ihrer Krankheitszeit die richtige Ansprechperson finden können. Jakobus sagt, ich zitiere: Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Erster Punkt. Immer die richtige Maßnahme, beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. versöhnt mit der Krankheit, Loblieder. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Es sind ein paar ganz konkrete Hinweise drin. Ich habe schon bereits zwei erwähnt, das ist das Gebet und diese Loblieder, wenn Grund zur Dankbarkeit besteht. Aber deutlich wird in jedem Fall, dass die Initiative immer vom Kranken ausgeht. Der Kranke geht diesen Schritt aktiv auf Gott zu und hier in diesem Fall, wie es Jakobus beschrieben hat, auf die Ältesten der Gemeinde zu. Es heißt ganz bewusst nicht, ist jemand krank unter euch, der schmolle in seinem Winkel und denke, jetzt will ich mal sehen, wie lange das dauert, bis jemand von denen auf die Idee kommt, mich zu besuchen. Es ist kein Automatismus, dass automatisch jemand von den Ältesten oder von der Gemeinde vor ihrer Tür stehen muss. Die Initiative geht von den Kranken aus. Der rufe die Ältesten, heißt es hier. Es ist kein Automatismus, sondern der Kranke muss selber diesen Wunsch äußern. Hier werden die Ältesten gerufen. Die Ältesten der Gemeinde sind direkte Ansprechpartner, auch bei Krankheitsnöten der Gemeinde. Da können Sie auch in unserer Gemeinde, so praktizieren wir das immer wieder, auf uns zukommen oder auf Gerhard Rupp, den verantwortlichen Ältesten für Seelsorge, oder auf mich zukommen oder an irgendeinen anderen Ältesten, spielt überhaupt keine Rolle. Und wir werden immer in nächster Zeit bei Ihnen auftauchen, auf Ihren Wunsch hin vor der Tür stehen und mit den Kranken beten. In jedem Fall. Wir haben noch nicht einen einzigen abgelehnt. Wird es nie geben. Das ist der richtige Weg. Hier wird erwähnt, dass die Ältesten jemanden mit Öl salben. Dazu muss man wissen, dass in der damaligen Zeit Öl hier eine Form der medizinischen Behandlung ist. Also Öl wird auch heute wieder erkannt als ein Mittel, was durchaus in der Lage ist, Krankheiten zu lindern. Aber auch gehört zum Öl diese symbolische Bedeutung mit diesem Sinn, dass sich Gott uneingeschränkt dem Kranken zuwendet. Ja, wenn hier der Kranke merkt, dieses Öl wird im Handrücken, auf den Handrücken aufgetragen, verrieben, das dringt ein, es geht unter die Haut. Soll er merken, jawohl, Gott wirkt unter deiner Haut. Gott geht ran an dich und du kannst riechen noch an diesem Öl, dass Gott wirkt an dir. Das Öl ist keine magische Rezeptur. Das Öl macht nichts. Aber der Kranke merkt, Gott wirkt an mir. Das ist die entscheidende Botschaft dafür. Nicht das Wundermittel, sondern Gott wirkt. So hat ein gläubiger Arzt in seinem Wartezimmer mal einen Spruch aufgehängt. Finde ich sehr bemerkenswert, echt gut. Der Arzt sagt, oder hat auf dem Plakat drauf, Gott ist der Herr, der Arzt bin ich. Wenn er es will, kuriere ich dich. Das hat was, ja? Der hat deutlich seine Kompetenzgrenzen erkannt. Er hilft gern und er hat auch studiert und alle möglichen Möglichkeiten sich angeeignet, wie er in Krankheiten auch helfen kann. Aber er weiß genau, ich stehe unter Gott. Wenn Gott nicht sein Gelingen gibt dazu, dann schlagen die Medikamente gar nicht an. Dann schlägt die Behandlung nicht an. Dann bin ich auf verlorenem Posten. Ich als gläubiger Arzt, sagt er damit, ich bin auf Gottes Zuwendung angewiesen, auf Gottes Vollmacht angewiesen. Und dann gibt, wenn der Herr Gelingen gibt, dann mache ich dich gesund. Wenn ihr mal Gelegenheit habt, dann lest mal aus dem Buch Jesus Sirach. Das ist kein biblisches Buch, aber steht in vielen Bibeln drin. Dieser Lobpreis auf die ärztliche Kunst. Jesus Sirach, 38. Also das ist ein tolles Kapitel. Wie gesagt, kein biblisches Buch, aber ein tolles Kapitel, wo die ärztliche Kunst gepriesen wird. Also ein Aufbaumittel für alle, die Medizin studiert haben. Richtig, richtig gut. Das ist das Nächste, was hier dazu kommt. Das Gebet des Glaubens. Die Ältesten werden mit dem Kranken beten. Gott Also in dieser Haltung, Gott, du kannst heilen, aber du musst nicht. Wir stehen unter deinem Plan. Wir möchten das tun und das erwarten, was du möchtest. Und wir möchten dir nicht unseren Willen aufdrücken, denn wer weiß, was du damit vorhast. Das gläubige Gebet stellt sich bescheiden unter Gott und wartet auf seine Hilfe und ist mit Gottes Führung zufrieden, welchen Weg sie uns leite, zum Leben oder Tod. Diese Zufriedenheit ist ein entscheidender Schlüssel, um Gottes Wirken erleben zu können, versöhnt, auch hinsichtlich seiner Krankheit. Und dann gehört ihr dazu das Sündenbekenntnis, um auch hier reinen Tisch vor Gott zu machen. Das auszusprechen, was uns von Gottes Wirken trennt, wo wir uns gegen Gottes Einfluss gestellt haben, durch Schuld, was dazwischen reingeschoben haben. Sündenbekenntnis. Das sind alles Punkte, die Jakobus hier so vorgegeben hat. Und genauso tun wir das auch im Ältestenkreis bei euch. Einfach einen Telefonanruf und wir werden das genauso tun, wie es Jakobus hier aufgeschrieben hat. Schauen wir schließlich noch diese Versprechen Gottes an. Was verspricht er kranken Leuten? Um auch hier deutlich zu sehen, wie er das haben möchte. Im Jakobus sagt, er schreibt es auf, wird deutlich gesagt, dass Gott in Krankheit helfen wird. In jedem einzelnen Fall. Der Kranke wird gerettet werden, so heißt es wörtlich. Rettung ist mehr als Heilung. Heilung ist lediglich auf die körperlichen Gebrechen bezogen. Das kann verschwinden, muss aber nicht. Aber Gott legt Wert auf Rettung, dass das ewige Leben einem Menschen geschenkt wird. Das ist sein Ding. Und darauf legt er größten Wert. Der Mensch wird aufgerichtet werden dabei. Auch das steht hier 100% drin. Es heißt nicht, dass er unbedingt 100% immer gesund wird. Gott kann Wunder tun. Und wir haben in der Gemeinde bestimmt viele Fälle erlebt, wo Gott Wunder getan hat und Menschen auch aus unheilbaren Krankheiten geheilt worden sind. Das ist für Gott kein Problem. Es ist nicht ein kleiner Gott. Aber es ist ein Gott, der genau weiß, was er will. Und er will nicht immer Gesundheit. Und das will ich als Kranker auch akzeptieren. Versöhnt sein mit Gottes Führung, zufrieden sein mit diesem Gott, mit dem ich es zu tun habe, einem heiligen Gott. Das Zweite, Gott verspricht Heil und Heilung. Dieser Zusammenhang ist sehr wichtig und das muss auch unterschieden werden. Es ist nicht austauschbar. Johannes Seitz, ein hervorragender Theologe unserer Zeit, ein Bayer, er sagt, und wenn auch nicht immer das leibliche Leiden hinweggenommen wird, so wird dem Betreffenden auf diesem Weg eine göttliche Kraft zuteil, das Leiden besser ertragen zu können. Das ist auch Einfluss Gottes. Wenn ein Mensch sagt, Gott, ich bin dankbar dafür, dass ich in deiner Gnade hänge, dass du mich begnadigt hast und dass deine Gnade und Treue gilt in kranken und in gesunden Tagen und daran halte ich mich fest. Dass ein Mensch trotz Krankheit innerlich gesund wird, keine Bitterkeit hegt gegen Menschen und gegen Gott. Dazu gehört das Einwilligen in die Krankheitszeit oder in die Gebrechen des Alters, so wie ich es bei der Anni erlebt habe. Ja, zu Gottes Weg. Und darin allein liegt schon so eine Befreiung. Ich habe Gott nicht zum Feind. Dann gibt es tatsächlich Glaubensheilung. Also Menschen, die geheilt werden durch das Gebet. Das gibt es und wir dürfen das nicht außer Acht lassen. Aber es darf nicht gegen medizinische Kunst ausgespielt werden. Auch das, was die Mediziner gelernt haben, was die Pharmazeuten studiert haben, das ist auf Gottes Einfluss zurückzuführen. So wie das damals das Öl war. Was ist das heute, meinetwegen ein Aspirin? Es ist kein Widerspruch. Gott verwendet tatsächlich Medizin, um Menschen seine Zuwendung deutlich zu machen. Gott kann gesund machen Und dazu verwendet er auch Ärzte. Und wir haben welche in der Gemeinde. Klasse. Gott verwendet Ärzte dazu. Er hat den Arzt mit seinen Fähigkeiten, er hat die Medizin mit ihren Möglichkeiten geschaffen, sie beschenkt mit dieser Kunst. Aber wir dürfen nicht diese Zuwendung Gottes allein auf die Heilung reduzieren. Es würde viel zu kurz greifen. Gott liegt mehr am Heilwerden. Und dann verspricht Gott in der Krankheit seinen Trost. Er tröstet mit so einem Satz, den es damals schon dem Mose galt: Ich bin der Herr, dein Arzt. Gott, du bist kompetent auch für meine Krankheit. Und ich bin bei dir an der richtigen Stelle, in den kranken und in den gesunden Tagen. Ich denke nicht so wie dieser Pastor, der sagt, Gott braucht keine Kaputten in der Gemeinde. Gott, du brauchst mich. Du liebst mich. Asaf hat uns hier ein gutes Beispiel. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Es ist köstlich, Gott, dich zu haben. Trotz der Krankheit, die ich auch habe. Aber auf dir liegt mein Wohlgefallen. Und dann zu wissen, auch Trost in der Krankheit, ich gehe auf den Himmel zu. Annie kann das aushalten, weil sie weiß, das Schönste kommt noch. Auch wenn meine körperlichen Kräfte nachlassen. Ich gehe auf diesen Tag zu, wo ich wieder über die grünen Auen Gottes springen kann. Wo ich hüpfen kann, wo ich Marathon laufen kann. Wo ich alles kann. Wo ich in diesem Gott nun wirklich ausgesetzt bin, Tag und Nacht. Wo keine Krankheit, kein Tod mehr auf mich warten. Eine Perspektive. Ich bin zwar jetzt schon Gottes Kind, aber noch nicht in diesem neuen Körper. Der wartet noch auf mich, dieser neue Körper in der Herrlichkeit. Wir haben es gesungen in dem Lied, fand ich ganz klasse. Gott, ewig, dein Weg ist ewig. In diesem Wohlstandsevangelium wird Gottes Wirken sehr, sehr stark diesseits orientiert. Da wird alles hier und jetzt, im Hier und Jetzt gesehen. Jetzt muss ich gesund werden. Aber die Perspektive Gottes ist Ewigkeitsperspektive. Da kann es Gott aushalten, dass ein Mensch wie die Johanna damals 60 Jahre krank im Bett liegt. Oder ein Gundolf ist jetzt knapp 50. Aber in der Ewigkeit, da wird er ihn vor seinem Thron hüpfen sehen. Und so kann Paulus sagen, wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das kennen Kranke wahrscheinlich auch, ja. Wenn es einfach nicht geht, man kommt sich so minderwertig vor. Die Schlachtschafe. Aber Paulus fährt fort. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und daran können Kranke sich festhalten, unbedingt. Sie sind von Jesus uneingeschränkt geliebt. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der uns zusagt, in die gesunden und in die kranke Tage hinein. Wo ist solch ein Gott so wie du? Barmherzig und von großer Kraft. Ich möchte beten zu diesem Gott.